Die Schriftlesung ist heute auch unser Predigttext und ich lese aus dem Buch Genesis, das Kapitel 44, und wir werden die ganzen 34 Verse lesen. Das erste Buch Mose, das Buch Genesis, Kapitel 44. Wenn du eine Bibel hast, schlag mit mir auf und lies das Wort Gottes. Und Josef befahl seinem Verwalter und sprach: Fülle den Männern die Säcke mit Speise, so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, lege oben in den Sack des Jüngsten samt dem Geld für das Korn. Und er handelte nach dem Wort Josefs, das er gesprochen hatte. Und als der Morgen anbrach, ließ man die Männer ziehen samt ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinausgekommen, noch nicht weit entfernt waren, sprach Josef zu seinem Verwalter: Mache dich auf, jage den Männern nach, und wenn du sie eingeholt hast, sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht derjenige, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrzusagen pflegt? Da habt ihr Böses getan. Als er sie nun eingeholt hatte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie aber sprachen: Warum redet mein Herr solche Worte? Das sei ferne von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, wir haben dir das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, aus dem Land Kanaan wieder zurückgebracht. Wie sollten wir denn aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben. Und wir anderen wollen die Knechte deines Herrn sein. Er aber sprach: Nach eurem Wort, so soll es sein. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht, ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Da ließ sogleich jeder seinen Sack zur Erde gleiten und jeder öffnete seinen Sack. Er aber fing an zu suchen beim Ältesten und kam bis zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider und jeder legte seine Last auf seinen Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Und Judah ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Josef aber sprach zu ihnen: Was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich es bin, wahrsagen kann? Judah antwortete: Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Er aber sprach: Das sei ferne von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden zu eurem Vater hinauf. Da trat Judah näher zu ihm hinzu und sprach: Bitte, mein Herr, lass dein Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deine Knechte, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach: Habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir meinem Herrn: Wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihm in seinem Alter geboren wurde. Und dessen Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten: Bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn: Der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten: Wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündeten wir ihm die Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach: Geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen. Da antworteten wir: Wir können nicht hinabziehen. Wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns: Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn ihr nun diesen auch von mir nehmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt. wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich von meinem Vater die Schuld tragen, mein ganzes Leben lang. Darum will ich nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Lass uns noch kurz still werden, ich möchte beten. O heiliger Vater, wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen, öffne du, Herr, unsere Herzen, öffne du unsere Ohren, damit wir hören, wie wir hören sollen. Sprich du in der Kraft deines Geistes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind bei Josef und befinden uns schon eine Weile in der Geschichte von Josef und die Prüfung, die er auch an seinen Brüdern durchführt. Seit Genesis 42, als die Brüder das erste Mal nach Ägypten gezogen sind, haben wir gesehen, wie Josef seinen Blick auf sie gerichtet hat und wie Josef auch immer wieder versucht, seine Brüder zu prüfen. Und er fordert sie wirklich stark heraus. Er fordert sie heraus, weil er etwas ganz Bestimmtes sehen möchte. Er will sehen, ob das veränderte Männer sind. Und das ist auch diese übergreifende Frage, die diese ganzen Kapitel irgendwo überschattet. Die Frage, ist wahre Buße in dem Herzen dieser Männer geschehen? Hat Gott durch seinen Geist sie so verändert, dass sie aufgehört haben, nur sich selbst zu lieben, und den lieben, der sich für sie hingegeben hat. Und das ist die Frage, die diese Geschichte und diese Ereignisse überschattet. Und es ist eine Frage, die uns alle betrifft. Eine Frage, die wir uns alle selbst stellen müssen. Sind wir erlöst von der Macht des Todes? Sind wir erlöst von dieser Sündensklaverei? Hat Gott in meinem Herzen diese Buße, diese geistgewirkte Buße gewirkt, sodass mein Blick auf ihn gerichtet ist im Glauben und ich nicht mehr für mich lebe, sondern für den, der mich erlöst hat. Und das ist so eine wichtige Frage für uns alle. Und Josef, er will das sehen. Du erinnerst dich an die letzten Ereignisse, als die 11 Brüder an dem Tisch saßen oder gesetzt worden sind, alle nach der Reihenfolge, nach dem Alter. Und du erinnerst dich, das ist unmöglich, 11 Männer in der richtigen Reihenfolge nach dem Alter an den Tisch zu setzen. Und die Prüfungsfrage war schon in den Brüdern irgendwo, weiß dieser Mann Josef vielleicht mehr, als wir denken? Und es war auch nicht alles. Josef hat sie weiter geprüft. Er hat so viel Speise, so viel gute Speise auf den Tisch gesetzt. Jeder hat besonderes Essen bekommen und ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass Hühnchen nicht so besonders ist. Für mich ist Hühnchen besonders, aber wir können es uns vorstellen, diese besondere Speise, es war nicht nur Hühnchen, da war auch Braten und Spare Ribs und mit Barbecue-Soße und was das Herz begehrt. Und sie alle haben so viel bekommen, genug. Und dann ist da Benjamin, der Jüngste von ihnen. Und er bekommt nicht nur einen Teller, er bekommt das Fünffache. Das Fünffache. Und Josef prüft sie und sagt ihnen, kommuniziert ihnen, dieser ist besonders. Und er will sehen, ob Eifersucht in ihren Herzen ist. Denn wenn es der Fall ist, dann wäre es hier sichtbar geworden, nicht wahr? Und nun bereitet Josef die letzte Prüfung vor. Und es ist wirklich die perfekte Möglichkeit, den letzten Sohn Rahels loszuwerden. Und er bereitet alles dafür vor. Und zwei Dinge sind notwendig, um äußerlich eine Sünde zu tun. Zwei Dinge brauchst du. Du brauchst die Möglichkeit zu sündigen und du brauchst den Wunsch zu sündigen. Und wenn diese beiden sich treffen, ist das eine tödliche Kombination. Und darum ist es für uns alle sehr wichtig zu verstehen, wir dürfen niemals, wenn wir einen anderen im Glauben sündigen sehen, einen anderen Christen sündigen sehen, mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, wie konnte er so etwas tun? Wir brauchen nur die Möglichkeit dazu und den Wunsch zur gleichen Zeit. Eine tödliche Kombination und wir alle sind schuldig. Und das bereitet Josef vor. Er gibt nun den Brüdern diese Möglichkeit und er will sehen, ob der Wunsch auch da ist, genau das zu tun. Und in der Gnade Gottes, das sehen wir bei uns so oft, dass eines dieser beiden fehlt, nicht wahr? Möglichkeit und Wunsch. Gott hält es oft zurück. Manchmal haben wir die Möglichkeit zu sündigen und wünschen es nicht. Und manchmal wünschen wir zu sündigen, aber die Möglichkeit ist nicht da. Wie gnädig Gott ist. Aber hier möchte Josef sehen, wenn etwas Neid oder Eifersucht im Herzen zu finden ist, hier ist die Möglichkeit. Und wir lesen in dem zweiten Vers in Genesis 44, er sagt zu seinem Verwalter, zu seinem Diener, zu seinem Knechten, nehme meinen silbernen Becher, aus dem ich trinke, und lege ihn in den Sack des Jüngsten, in den Sack Benjamins, ganz oben hin. Und er tut das. Und wir möchten uns heute drei Fragen anschauen. Wir möchten uns die Frage aus dem Vers 4 anschauen. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Und als zweites, wie sollen wir uns rechtfertigen? Im Vers 16 und Vers 34 gibt uns die dritte Frage. Wie soll ich zu meinem Vater gehen ohne den Jüngsten? Das ist, was wir uns heute anschauen möchten in dieser letzten Prüfung, die Josef seinen Brüdern stellt. Woher kommt diese erste Frage? Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Stell dir die Situation der Brüder vor. Lass uns versuchen, uns in die Situation versetzen. Sie haben gerade gefeiert. Sie haben gespeist am Tisch des Herrschers Ägyptens. Und es lief alles gut. Alles so gegen ihre Erwartung. Sie haben sich Sorgen gemacht, Benjamin ist dabei, was wird geschehen, vielleicht muss er da bleiben, wie wird der Herrscher Ägyptens, Josef, reagieren? Und sie laufen jetzt aus der Stadt heraus und sie reden miteinander und wie gütig Gott doch uns gegenüber war, nicht wahr? Wir haben wie Adlige gegessen, wir wurden gespeist wie Könige und wir hatten so viel Freude dabei und Simeon ist jetzt wieder mit uns und Benjamin, unser Jüngster, ist auch wieder mit uns auf dem Weg nach Hause zum Vater, nach Kanaan. Und wie wird es sein, wenn wir unserem Vater davon erzählen? Er wird so voller Freude sein. Benjamin ist mit uns, Simeon ist wieder da, wir haben genug zu essen. Und sie freuen sich und können es gar nicht fassen, wie gnädig Gott mit ihnen umgegangen ist in der Situation. Und so laufen sie und voller Glückseligkeit und dann hören sie von hinten, wie ein Pferd angeritten kommt und vielleicht noch eine Mannschaft damit. Und plötzlich kommt dieser Diener auf dem Pferd angeritten, überholt sie von hinten und zieht eine Kurve mit dem Pferd vor den ersten der Brüder und er hält sie an. Er stoppt sie. Und er redet so hart mit ihnen. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Wie konntet ihr so etwas tun? Und die Brüder wie herausgerissen aus ihrer Situation und sie verstehen nicht, was gerade passiert. Nein, wir haben nichts getan. Wir haben das letzte Mal, als wir beim ersten Besuch unser Geld in unseren Säcken gefunden haben, haben wir es wieder mitgebracht. Wir würden so etwas nie tun. Das sind Anschuldigungen, die möchten wir von uns werfen. Wir wurden so gut behandelt, dass keiner von uns würde so einen Gedanke überhaupt aufkommen, den Becher des Herrschers Ägyptens mitzunehmen. Und sie sagen, und du siehst hier auch in ihrer Verteidigung, wie sicher sie sind, Bei wem du diesen Becher findest, der soll sterben. Und wir wollen die Knechte von Josef sein. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Sie wissen, so etwas würden sie nicht tun, nach all dem, was sie erlebt haben. Und der Knecht sagt, nein, nein, nur der, bei dem der Becher gefunden wird. Aber sie kommen nun und sie sind so sicher, lass uns die Prüfung beginnen. Und wieder, der Text sagt es so schön, wieder nach der Reihenfolge, von dem Ältesten zum Jüngsten hin. Und du kannst dir vorstellen, der erste Sack kommt auf den Boden, Ruben, er macht den Sack auf und kein Becher ist drin. Und du hörst sein Seufzen richtig von Erleichterung, nicht wahr? Ich nicht. Und dann kommt der nächste, Simeon, er macht den Sack auf und wieder, da ist nichts. Und dann geht es weiter mit Levi, mit Judah und mit den anderen Brüdern. Und du kannst die Seufzer nacheinander hören und alle 10 sind so erleichtert. Und siehst du, wir haben nichts, das sind falsche Anschuldigungen. Und Benjamin, alle sind sich sicher, Benjamin würde so etwas niemals tun. Er ist der Jüngste von uns. Er ist der Beste von uns, wenn man so will. Er würde nicht überhaupt mit diesem Gedanken spielen. Und Benjamins Sack kommt auf den Boden und er öffnet den Sack und der silberne Becher ist drin. Können wir uns den Schock der Brüder vorstellen? Wie sie einfach gerade die Welt nicht verstehen. Benjamin, nicht Benjamin, er ist der Jüngste von uns. Nicht Benjamin, die Seele unseres Vaters hängt an ihm. Wie kann das sein? Und sie verstehen nicht, was gerade passiert. Und dann liest du in dem Vers 13, als sie sehen, dass der Becher in dem Sack von Benjamin ist, da zerreißen sie ihre Kleider von Schmerz und sie nehmen alle ihre Sachen und gehen mit Benjamin gemeinsam zurück. Sie zerreißen ihre Kleider und jeder legt seine Last auf seine Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Und du erinnerst dich vielleicht noch an die Situation in Genesis 37, Vers 12, als die gleichen Brüder das Ärmelkleid von Josef genommen haben und es im Blut getränkt haben und es vorausgeschickt haben zum Vater. Und wie hat der Vater Jakob reagiert? Er sieht das Ärmelkleid seines liebsten Sohnes Josefs und er stellt sich vor, was mit ihm passiert ist und er zerreißt seine Kleider vor Trauer und Schmerz. Und hier siehst du nun bei den Brüdern diese Reaktion. Sie sehen, Benjamin ist in Gefahr und sie zerreißen ihre Kleider, nicht dieser unter uns. Wie konntet ihr Gutes mit Bösem vergelten? Das ist eine brillante Frage, die der Knecht stellt. Eine brillante Frage, weil diese Frage offen ist, nicht wahr? Wie konntet ihr Gutes mit Bösem vergelten? Diese Frage, sie erlaubt nachzudenken. Wann? Wo? Sie erlaubt, in die Vergangenheit zurückzugehen und zu überlegen und eine Erklärung zu finden. Und du siehst in den Versen, wie sie ja in gewisser Weise wütend sind, ihre Kleider zerreißen über diese falsche Anschuldigung. Und es sind die gleichen Brüder, von denen einige eine ganze Stadt abgeschlachtet haben. Und das soll eine falsche Anschuldigung sein. Das sind die gleichen Brüder, die so viele Jahre ihren Vater belogen haben und mit dieser Last der Sünde gelebt haben. Und diese Frage, sie zwingt sie zurück. Wie konntet ihr Gutes mit Bösem vergelten? Es zwingt sie zurückzudenken, worauf sie sich bezieht. Und sie denken an Josef. Es führt sie 22 Jahre zurück und sie denken an Josef. Ihr Lieben, ist es nicht gleich, Ist es nicht ähnlich bei uns? Wenn das Gesetz gepredigt wird, wenn das Evangelium gehört wird, die frohe Botschaft mit dem Gesetz, wird uns nicht die gleiche Frage gestellt, hat Gott uns nicht so viel Gutes getan? Wenn uns das Gesetz vor Augen gehalten wird, was Gott fordert, hat Gott uns nicht so viel Gutes getan? Wie konnten wir Gutes mit Bösem vergelten? Hat er uns nicht gespeist? Sorgt er nicht tagtäglich für uns? Haben wir nicht alle eine Familie? Haben wir nicht Arbeit? Haben wir nicht Freunde? Haben wir nicht eine Ausbildung? Gott hat uns so viel Gutes getan. Haben wir nicht die Gnade Gottes in unserem Leben in jedem Augenblick gespürt, wie er uns gesegnet hat? Und noch mehr, wir haben das Wort Gottes, wir haben das Evangelium. Wir verstehen die Errettung allein durch Gnaden, allein durch Glauben, allein aus Gnaden. Hat Gott uns nicht so viel Gutes getan? Warum vergelten wir Gutes mit Bösem so oft? Ich erinnere mich manchmal in Gesprächen mit auch Kollegen und vor allem, wenn jemand ungläubig ist, da ist es manchmal so schwer zu reden, nicht wahr? Wenn du versuchst zu erklären, wie gut Gott ist, wie gnädig er ist und ich erinnere mich an ein Gespräch und dann kommen immer so diese üblichen Fragen auf, wie kann Gott dies oder jenes zulassen? So viel Leid, so viel Schmerz und so weiter. Und es ist wie verschlossen vor ihnen zu sehen, dass jeden Tag, jeden Augenblick die Gnade Gottes es ist, die sie erhält. Jeden Atemzug, den sie nehmen. Dass sie überhaupt aufstehen dürfen, dass sie sehen können, dass sie Hände und Füße haben. Hat Gott nicht so viel Gutes uns getan, ihr Lieben? Und wie oft vergelten wir das mit Vergessenheit und Ignoranz und sogar Bosheit? Wie Gott doch gütig zu uns ist. Und das führt uns zu dem zweiten Punkt. Wie sollen wir uns rechtfertigen im Vers 16? Und schau, die Brüder, es ist so bemerkenswert, die Brüder, die vorher so gut im Verstecken und Verheimlichen waren. Wenn du Vers 16 liest, als sie dann zurück zum Haus Josefs gekommen sind und Josef fragt, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Und Juda antwortet, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn, wir und der, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist. Wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Ungerechtigkeit deiner Knechte gefunden. Beachte Vers 14, wenn es heißt, dass Juda geht mit den Brüdern zurück zum Haus Josefs. Warum nicht Ruben? Warum nicht der Älteste? Ruben geht mit den Brüdern zurück. Warum heißt es, Juda geht mit den Brüdern zurück zum Haus Josefs? Nun, weil es Juda ist, der einen Bund mit seinem Vater geschlossen hat, nicht wahr? Und weil hier der Fokus auf diesen gesetzt wird, weil Juda hat seinem Vater gesagt, Vater, ich werde Verantwortung für Benjamin übernehmen. Seine Schuld werde ich tragen. Vater, ich will sein Bürger sein. Gib ihn uns mit, damit wir Nahrung für unsere Familien holen dürfen und nicht sterben. Und ich werde für ihn da sein. Ich werde die Verantwortung übernehmen. Und hier siehst du, wie der Löwe aus dem Stamm Juda, wie Juda, der Löwe, aus dem Schlaf erwacht. Und er sieht nun, wie der Bund mit seinem Vater in Gefahr ist. Und er steht auf und tritt ein, nicht wahr? Ich gehe vor, er ist der Bürger. Und so geht Juda mit seinen Brüdern zurück. Und lass uns nochmal die Frage stellen. Ist ihre Buße echt? Ist die Buße dieser Brüder glaubhaft und aufrichtig und echt? Erinnere dich, das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, Benjamin berechtigt loszuwerden. Es ist sogar die bessere Chance, Benjamin loszuwerden, als damals Josef. Sie wollten Josef, sie wollten die Söhne Rahels loswerden. Und hier haben sie nun die Chance, Benjamin loszuwerden. Und der Herrscher Ägyptens ermutigt sie, ihr geht in Frieden, er bleibt. Er ist nur schuldig. Er gibt ihnen sozusagen noch die Antwort. Und sie hätten das, was für eine bessere Rechtfertigung vor ihrem Vater hätten sie gehabt? Vater, wir haben Benjamin dabei gehabt und alles lief gut, aber der Becher des Hausherrn, der Becher Josefs war in seinem Sack. Wir hatten keine Chance. Er musste dort bleiben. Sie hätten die beste Rechtfertigung gehabt. Und es war doch so, nicht wahr? In seinem Sack wurde der Becher gefunden. Aber du siehst, das ist nicht, wie Juda reagiert, das ist nicht, wie die Brüder reagieren. Juda, er sieht nun den Bund mit seinem Vater in Gefahr und er steht auf und liest den Vers 16 nicht als ein Vers, als Worte, die er in Schwachheit spricht. Das ist Stärke, die hier hervorkommt. Das ist Mut. Das ist die Verantwortung, die er nun übernimmt. Und er sagt, und schau, er will nicht Benjamin rechtfertigen, sondern sie selbst. Er sagt nicht, schau, Benjamin hat es gar nicht getan, sondern er spricht für sich selbst, für die Brüder. Wie sollten wir uns rechtfertigen? Gott hat unsere Schuld gefunden. Und das ist auch die Antwort. Du hörst hier den Echo aus Kapitel 42, als nach der ersten Rückreise die Brüder sich gefragt haben, was hat Gott da getan, als sie das Geld in ihren Säcken finden? Und hier findest du die Antwort. Er antwortet selbst auf diese Frage. Gott handelt an ihnen. Und hier siehst du, wie sie nicht für Benjamin reden, sondern für sich selbst, für die Brüder, Juda eintritt. Und sie haben Gott im Sinn. Und hier kommt nun alles zusammen, dass Gott es ist, der an ihnen handelt. Dass Gott es ist, der mit ihnen arbeitet. Hier gibt es kein Wegrennen mehr, hier gibt es kein Verstecken, hier gibt es keine Lüge mehr, sondern sie müssen Gott begegnen. Sie müssen der Realität ins Auge sehen. Und Gott vergisst keine Sünde. Und so sagen sie, Gott hat uns diese Sünde, Gott hat unsere Ungerechtigkeit gefunden. Wie können wir uns rechtfertigen? Das, was sie früher immer unter den Teppich gekehrt haben, diese Last, die sie über 22 Jahre getragen haben, Gott hat ihre Schuld gefunden. Und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Bist du zu diesem Punkt gekommen? Bist du zu diesem Punkt gekommen, wo es keine Entschuldigung mehr gibt? Keine Rechtfertigung mehr? Dass du eigentlich nur ein Opfer deiner Zeit bist? Stehst du vor dem völlig nackt und bloß, der die Tiefe deines Herzens sieht, vor dem du nichts verstecken kannst? Und du sagst, wie kann ich mich rechtfertigen? Ich bin schuldig. Ich bin schuldig, Gott hat meine Ungerechtigkeit gefunden. Es gibt nichts, was ich antworten kann, nichts, was ich vorbringen kann. Ich bin schuldig, ich muss sterben, bei dem der Becher gefunden wird. Die eigenen Worte Judas verdammen ihn, nicht wahr? Bei dem der Becher gefunden wird, der soll sterben. Und die Frage ist, hast du diese Begegnung mit Gott gehabt, indem du vor ihm stehst, wie du bist, wo die Sünde an die Oberfläche gebracht wird, und deine eigenen Worte dich verdammen? Wie soll ich mich rechtfertigen? Gott hat das getan. Paulus sagt im Römer 3, Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Ist so bemerkenswert, schau, wurde dein Mund jemals verstopft? sodass du keine Antwort mehr hattest. Dass du deine Sünde siehst, deine eigene, nicht die Sünden anderer, deine eigene Sünde. Dass du deine eigene Sünde siehst, deine eigene Gerechtigkeit, die sich als Ungerechtigkeit herausstellt. Und du sagst, ich bin schuldig, ich kann nicht mehr antworten. Wurde dein Mund so verstopft? Das ist es, wovon Paulus spricht. Siehst du, wie die ganze Welt vor Gott schuldig ist? Und der Psalmist 32, im Psalm 32 sagt er, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine und durch mein Gestöhn den ganzen Tag, deine Hand lag schwer auf mir. Das ist nicht die Art, wie wir Sünde bekennen. Der Psalmist sagt uns, als ich diese Sünde verschwieg, spürte ich, wie die Hand Gottes auf mir lag und ich nicht zur Ruhe kam. Wie eine Wüste war meine Seele vertrocknet, wie eine Dürre. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir mit Sünde umgehen, sie zu verheimlichen, sie zu verstecken, sondern der Psalmist sagt es weiter, als ich sie bekannt habe zu meinem Herrn, so habe ich Frieden für meine Seele empfangen. Das ist die Art, wie wir Sünde bekennen, nicht wahr? Dass wir zu Christus gehen. Du kannst nicht mit dieser falschen Art dieses Verheimlichen und dieses Verstecken, dieses Rechtfertigen. Das ist wie ein Pflaster auf eine klaffende Wunde. Sie bringt nichts. Denn wir müssen in der Aufrichtigkeit unseres Herzens zu unserem Gott unsere Sünde bekennen. Und nun tritt Juda hervor, wir wollen deine Knechte sein. Und der, bei dem der Kelch gefunden wurde, genauso. Und Josef sagt, nein, nur dieser. Ihr anderen geht in Frieden zu eurem Vater nach Hause. Und das führt uns zu der längsten Rede von Juda und auch wohl die bewegendste Rede, wo einer sich für den anderen geben möchte. Und das führt uns zu der letzten Frage, wie soll ich zu meinem Vater gehen ohne den Jüngsten? Schau, Verse 18 bis 34, Martin Luther hat es wunderbar gesagt, sind ein perfektes Beispiel. Oh, dass wir so beten lernen, wie diese Verse uns das wiedergeben. Juda, er tritt hervor, er bittet Josef, ihn anzuhören, er bittet um die Erlaubnis, vor ihm zu reden, er demütigt sich vor ihm, er anerkennt seine Souveränität, du bist der Herrscher Ägyptens und schau, was er bekennt, er verheimlicht nichts, er sagt alles, er legt alles offen. Oh, dass wir so beten lernen. Und hier siehst du in den Versen 19 bis 23, er wiederholt, was beim ersten Besuch in Ägypten geschah. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als wir den Text gelesen haben, dass er spricht damals, als wir zurückgegangen sind, nach unserem ersten Besuch, du hast uns gesagt, du hast nachgeforscht. Habt ihr noch einen Bruder bei euch? Habt ihr noch einen Vater? Lebt er noch? Und wir haben gesagt, ja. Und unser Vater, er hat zwei Söhne. Der erste ist nicht mehr. Und der zweite, an dem hängt seine Seele. Und fällt dir auf, dass die Brüder sich völlig ignorieren? Als hätte Jakob wirklich nur zwei Söhne gehabt. Er spricht nur von diesen beiden, Josef und Benjamin. Und du siehst, wie sie sich in den Hintergrund stellen. Und er erzählt, was im Besuch passiert ist. Und in den Versen 24 bis 31 liest du, wie das Gespräch mit ihrem Vater nach dem ersten Besuch in Kanaan, ja, was dort stattgefunden hat. Und der Vater sagt, wie soll ich euch Benjamin mitgeben? Ich kann es nicht, an ihm hängt meine Seele. Und Juda bekennt es, seine Seele ist mit der Seele des Knaben gebunden oder verbunden. Wenn er ihm etwas zustößt, stirbt sein Vater. Und du siehst, wie Juda, er beginnt alles zu erzählen, das, was in Ägypten passiert ist. Er verheimlicht nichts, das Gespräch mit seinem Vater in Kanaan, wie sie gesagt haben, wir müssen Benjamin bringen, sonst haben wir nichts. Und dann kommt er in den Versen 32 bis 34 zu dem Bund, den er mit seinem Vater geschlossen hat. Und er sagt, ich habe meinem Vater versprochen, ich habe ihm gesagt, ich will der Bürger Benjamin sein. Und so nimm mich an seiner Statt. Lass ihn gehen, ich will bei dir bleiben. Das ist der Bund, den er nun erfüllt, nicht wahr? Den Bund, den er mit seinem Vater getan hat, bevor er nach Ägypten kam. Und nun kommt er und er handelt gemäß diesem Bund. Nehme mich anstatt den Knaben. Und hier ist diese tiefe Antwort in Form einer Frage. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Wir fragen, ist Juda ein veränderter Mann? Wir lesen in diesem Abschnitt 14 Mal in der Rede von Juda, mein Vater, unser Vater, es wird ihn ins Grab bringen. Unser Vater, er hat das gesagt. Unser Vater, er wollte nicht Benjamin schicken. Die Seele des Knaben ist mit der Seele unseres Vaters verbunden. Es wird ihn ins Totenreich bringen, wenn wir ohne ihn zurückkommen. Seine Gesinnung ist völlig verändert. Und er bittet und fleht Josef an, den Herrscher Ägyptens, auf Basis des Bundes mit seinem Vater. Ich will sein Bürger sein. Ich an seiner Stadt. Ich will seinen Platz einnehmen. Jetzt, wo der Bund in Gefahr ist, tritt Juda hervor und er tritt für Benjamin ein, um die Strafe zu tragen, die laut dem Gesetz greifen muss. Der geliebt ist, ist in Gefahr. Und du siehst, der Löwe steht auf und er redet. Und in dieser ganzen Rede siehst du, wie das Wohl, die Fürsorge, ja, das Leben von Benjamin von der Fürsprache Judas abhängt. Wie soll ich zu meinem Vater ohne den Knaben gehen? Juda ist nirgends seinem größeren Sohn, dem Herrn Jesus Christus, ähnlicher als hier. Sehen wir das? Sehen wir das, wie unser Herr Jesus Christus unser Fürsprecher ist, unser Bürger ist? Er ist unser Stellvertreter. Und als wir gesündigt haben, als wir für schuldig erkannt worden sind, ist es nicht der Herr Jesus, der hervortritt und sagt, ich will Bürger für ihn sein. Ich bin der Bürger meines Volkes. Ich will die Strafe tragen, damit sie leben können. Das ist es, was der Herr Jesus tut. Und unser Wohl, unsere Fürsorge, unser Leben hängt allein von der Fürsprache des Herrn Jesus ab, nicht wahr? Das ist es, was er vollbracht hat. Und es ist kein Wunder, warum Josef in Tränen ausbricht, nachdem er diese Rede hört, die so bewegend ist, die so eine Sinnesveränderung in Juda und in den Brüdern darstellt. Und wie sehr sie auf Christus weisen, wie sehr Juda hier auf Christus weist, dass er diese Liebe, diese Hingabe, diese Fürsprache offenbart und Josef diese sieht. Denke an das Mahl des Herrn. Wir kommen nun zum Tisch des Herrn. Und halte dir unseren Herrn Jesus Christus vor Augen. Er bereitet einen Tisch vor. Hier ist der Leib, der zerbrochen wird. Hier ist das Blut, das vergossen wurde. Und wie sollte ich an den Tisch sitzen, ohne mein Volk bei mir zu haben? Ist es nicht das, was unser Herr Jesus Christus in dem Bund mit seinem Vater tut? Ich möchte, dass die du mir gegeben hast, dass sie alle bei mir sind. Und wie sollte ich zu dem Tisch kommen und mein Volk ist nicht bei mir? Das ist der Bund in meinem Blut. Und dieses Volk, mein erlöstes Volk, soll dies zu meinem Gedächtnis tun. Hier sehen wir den Bund. Hier sehen wir das Evangelium, nicht wahr? In diesen Fragen, die wir betrachtet haben. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht diese Frage, die Sünde aufdeckt, die Schuld offenbart? Wie sollen wir uns rechtfertigen? der Sünder, der vor Gott verstummt. Wie soll ich zu meinem Vater gehen ohne den Knaben, der Bürger, der nun hervortritt, der Löwe aus dem Stamm Juda, der für uns eintritt, damit wir Leben haben. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Was für ein wunderbares Evangelium. Und lass uns in diesem Bewusstsein, wenn wir jetzt zum Tisch des Herrn kommen, in diesem Bewusstsein das Brot und das Kelch sehen, dass hier ein anderer für uns eintritt, damit wir Leben haben. Amen.